Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Papa, sind wir reich?
Eine sehr simpel scheinende Frage, die doch sehr schwierig zu beantworten ist. Sind wir reich? Ab wann ist man denn reich? Was bedeutet eigentlich reich sein? Aber der Reihe nach. Zunächst wird in der Forschung zwischen Einkommensreichtum und Besitzreichtum unterschieden. Der Einkommensreichtum wird so ausgedrückt: Wer mehr als das Dreifache des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung hat, der ist reich. Netto was? Das habe ich mich auch gefragt und musste erstmal ein bisschen mich schlau machen. Das Nettoäquivalenzeinkommen wird auch bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen genannt. Das ist schon ein bisschen verständlicher, aber so richtig weiß man es immer noch nicht, was das heißt. Wer alleine lebt, der muss alles für sich selber bezahlen. Alles. Die ganze Wohnung mitsamt Bad und Küche und Flur. Der muss auch seinen Stromanschluss selber zahlen und seinen Telefonanschluss und Gas und alles. Er oder sie braucht also mehr Geld als jemand, der in einer Partnerschaft oder Gemeinschaft wohnt und lebt. Deswegen sind WGs so spannend. Denn dort teilt man sich eben das Bad, den Flur und die Küche und spart damit bares Geld. Den Telefonanschluss braucht man auch nur einmal, es sei denn, man hat so ein paar Dauertelefonierer dabei. Es lohnt sich also, Gemeinschaften zu bilden, um Geld zu sparen. Und wer in so einer Gemeinschaft lebt, braucht weniger Geld. Jetzt gibt es ja Gemeinschaften, die relativ häufig vorkommen, zum Beispiel Familien. Da gibt es einen kleinen Haken, denn zumeist ist es so, dass die Kinder kein Geld mit in die Gemeinschaft einbringen. Ja, es gibt Kindergeld, aber das ist eher vernachlässigbar in dieser Berechnung. Der Spareffekt, den also Familien durch die gemeinsame Wohnungsnutzung haben, wird an vielen Stellen wieder zunichte gemacht durch die vielen Mitesser, die aber nichts zum Gesamteinkommen beitragen. Diese ganz verschiedenen Gruppen werden nun also durch verschiedenste Rechenprozesse, da bin ich dann ausgestiegen, miteinander verrechnet und es kommt am Schluss ein sogenanntes Nettoäquivalenzeinkommen raus. Also irgendeine Zahl halt. Und von diesem wird dann der Median ermittelt. Median ist nicht der Mittelwert, sondern, macht euch keine Sorgen, gleich ist die Mathestunde vorbei, aber stellen wir uns vor, wir haben eine Liste mit 5 Zahlen, beispielsweise 7, 1, 6, dazu noch die 3 und 8. Dann müssten wir jetzt wieder einen Mittelwert bilden, nämlich wir addieren all diese Zahlen und teilen sie durch ihre Anzahl, durch 5 also. Also 7 plus 1 plus 6 plus 3 plus 8 gleich 25 durch 5, Mittelwert also 5. Der Median aber sagt, wir sollten diese Liste erstmal sortieren. Jetzt denke ich von euch aus, das macht es etwas schwieriger. Also erst die 1, 3, die 6, die 8 und die 9, so ungefähr. Und dann ist der Median die Zahl, die genau in der Mitte davon steht. Also die 6. Median und Mittelwert entsprechen einander also nicht. Der Median also. Und davon jetzt das Dreifache. Und dann hat man den Zeitpunkt, ab dem man vom Einkommen her zumindest reich ist. Jetzt wollen wir natürlich die Zahlen wissen. Dieser Median des Einkommens, des Nettoäquivalenzeinkommens, so viel Zeit muss sein, lag 2021 bei 1892,75 € netto. Also ist man bei dem Dreifachen ab einem Einkommen von 5.678,25 € in Deutschland wissenschaftlich erwiesen reich. Ich frage jetzt nicht, wen es betrifft. Ich glaube, es gehen nicht so exorbitant viele Hände hoch. Wie dem auch sei. Das sind übrigens alles Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, nämlich dem Vermögensreichtum. Hier in Deutschland liegt das durchschnittliche Gesamtvermögen inklusive Wohneigentum bei etwa 70.800 €. Das sind wiederum Daten der EZB, der Europäischen Zentralbank. Die haben sich ein bisschen einfacher gemacht. Die haben einfach das gesamte Privatvermögen Deutschlands genommen und dann durch die 83 Millionen oder wie viel wir gerade sind geteilt und diese Zahl ausgespuckt. Es gibt, ich habe zumindest nichts gefunden, keine Zahl, ab wann man denn als reich gilt. Aber natürlich, wenn man mehr als 70.800 Euro besitzt oder auch an Wohneigentum diesen Gegenwert hat, dann hat man mehr als der Durchschnitt. Ich habe das mal kurz für unsere Familie durchgerechnet. Wir hätten also 424.800 Euro. Mein Gefühl und mein Konto und mein Mietvertrag sagen mir anderes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Papa, sind wir reich? Ich würde also sagen, nein. Und seit Friedrich Merz weiß ich sogar, dass ich nicht mal zur Mittelschicht gehöre. Weit entfernt bin davon. Aber das ist ein anderes Thema. Sind wir dann arm, Papa? Nein, arm sind wir, glaube ich, auch nicht. Das waren wir zu Studienzeiten schon nicht, als das BAföG ausgelaufen ist und ich zwei Nebenjobs nur hatte. Das waren wir auch zu der Zeit nicht, als wir ALG 2 bezogen haben, jahrelang als Familie. Und das sind wir auch heute nicht. Arm sind wir nicht. Liebe Geschwister, warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Naja, in unserem Predigtext heute geht es auch um reich sein und arm sein. Ich lese aus Lukas 16. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit dem Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch abfiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und über all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der Reiche, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber antwortete, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham aber antwortete ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht? Dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Komisch eigentlich diese Geschichte. Schon wie sie anfängt. Ein Reicher also. Irgendein namenloser Reicher. Komisch eigentlich. Die Reichen, die kennt man doch. Insbesondere dann, wenn sie sich so verhalten wie dieser Reiche. Sich in Purpur und kostbare Stoffe kleiden, sich immer mit der fettesten Karre rumfahren lassen, die sich die 5. Yacht kaufen, mit dem Privatflugzeug kommen und so weiter und so fort. Die kennt man eigentlich, die sieht man zumindest innerhalb der gehobenen Gesellschaft, sieht man sich und möchte auch gesehen werden. Und der andere, die Namenlosen, das ist eigentlich der Pöbel. Also hier so die Bediensteten vielleicht noch oder so, Belegschaften in den Fabriken, die den Reichtum des Reichen erarbeiten, die Verlierer am Aktienmarkt, das Geld ist ja nicht weg, es gehört nur jemand anderen, mir jetzt eben. Die ersten Millionen sind wohl immer die schwierigsten. Ab dann fängt das Geld an, sich selber zu vermehren. Und wie? Du willst eine neue Fabrik kaufen? Ganz einfach. Beleihe die 3, die du schon hast. Du brauchst kein eigenes Kapital aufnehmen. Und machst tatsächlich noch Schulden und kaufst dir davon eine neue Fabrik. Das ist total praktisch, denn mit den Schulden sparst du Steuern. Ein namenloser Reicher also und vor der Tür ein Armer mit einem Namen. Lazarus. Untypisch. So jemand hat eigentlich keinen Namen. Das ist so jemand, den man höchstens mit »Ey, du« ansprichst. Und dann folgt meist »Du bist im Weg«. Ganz anders hier das Lukas-Evangelium. Es ist durchzogen von dem Motiv, dass Gott sich gerade für die Armen interessiert, gerade für die Kleinen und Schwachen da ist, gerade für die, die am Rande der Gesellschaft stehen, die Ausgestoßenen. Und einer von denen ist eben dieser Lazarus. Der liegt vor der Tür des Reichen und es geht ihm wirklich erbärmlich. Er liegt vor der Tür des Reichen, doch diese Tür ist und bleibt zu. Er könnte genauso gut vor der Wand liegen. Ihr Lieben, jedes Jahr veröffentlichen die Wirtschaftsinstitute ihre Zahlen und vermelden, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergegangen sei. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. So lange, wie die das schon verkünden, das muss eine extrem stabile Schraube da in der Mitte sein, die die Schere zusammenhält. Und ich glaube, genau daran arbeitet unsere Gesellschaft gerade, dass diese Schere nicht nur auseinander geht, sondern auseinander fliegt. Ein paar Zahlenspiele. 1995 besaß das reichste Prozent der Weltbevölkerung 20 mal so viel wie die ärmste Hälfte. Das heißt, 5,7 Millionen Menschen besaßen das 20-fache von 2,75 Milliarden Menschen. Mitte 2014 besaßen die 62 reichsten Menschen der Erde genauso viel wie die ärmere Hälfte der Erdbevölkerung. 62 Menschen genauso viel wie 3,6 Milliarden. Und die Entwicklung geht weiter und beschleunigt sich. 2017 besaßen 8 Menschen mehr als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Und allein zwischen März 2020 und November 2021 hat sich das Vermögen der 10 reichsten Menschen verdoppelt. Sie sind nicht mehr mit dem Pöbel gemeinsam unterwegs. Sie leben fernab der Gesellschaft in gated communities unter sich. Und sie bezahlen einen Wachschutz, der sie rund um die Uhr behütet, auf das ja niemand kommt und an ihre Tür klopft. Eine kleine Privatarmee, um sich diese Lazarusse dieser Welt vom Leib zu halten. Kommt mir nicht zu nahe. Lazarus und der namenlose Reiche sterben und während Lazarus zu Abraham in den Himmel kommt, landet der Reiche in der Hölle. Das geschieht ihm recht. Und es ist ihm heiß, sehr heiß. Das geschieht ihm recht. Und doch bleibt er bei seiner Denkweise. Als Reicher redet er nicht mit Lazarus. Er quatscht gleich den Chef von der Seite an. Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Selbst hier im Feuer hat er noch nicht begriffen, was der eigentliche Fehler war. Aber ja, er redet nicht mit Lazarus, er quatscht gleich den Chef an, wie es sich gehört für jemanden, der sich ganz oben sieht. Und Abraham lehnt den Wunsch ab. Einmal auf der inhaltlichen Seite und ganz deutlich auf der Seite der Machbarkeit. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Unüberbrückbar die Lücke zwischen den beiden. Die Schere zwischen Arm und Reich gänzlich zerrissen, nichts verbindet die beiden noch. Und der Reiche, er denkt weiterhin nur an die Seinen. Er wendet sich wieder direkt an den Chef, mit Lazarus spricht er nicht. So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen. Immer noch will er über Lazarus bestimmen. Und immer noch meint er, lieber einen Deal mit Abraham zu machen. Doch Abraham lehnt ab. Er sagt, sie haben ja Mose und die Propheten und, auch auf das Widerwort noch, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Schwestern und Brüder, es ist schlimm, was diesem Reichen hier passiert. Es ist so wohltuend zu hören, dass es dem Armen so gut gehen wird, dann auf der anderen Seite. Am allerbesten aber finde ich, dass ich in dieser Geschichte gar nicht vorkomme. Papa, sind wir reich? Nein. Papa, sind wir arm? Nein. Uns geht die Geschichte gar nichts an. Oder? Wir haben vorhin auf die relative Armut geschaut. Im Verhältnis, in unserer Gesellschaft, sind wir weder reich noch arm. Aber wie sieht es denn mit der absoluten Armut aus? Wer von euch hat denn mehr als 1,81 Euro pro Tag zum Leben? Damit hast du mehr als 800 Millionen andere Menschen. Wer von euch hat denn ein Bankkonto, auf dem zumindest ein bisschen Geld ist? Dann hast du mehr als 1,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wir hier alle leben in einer gated community. Aus unseren Steuermitteln wird ein Wachschutz bezahlt. Die heißen Frontex und Erdogan. Und die halten uns die Lazarusse dieser Welt vom Leib, dankenswerterweise. Und was ist eigentlich mit diesem namenlosen Penner unter der Brücke, an dem ich jeden Arbeitstag vorbeiradle? Wir leben hier auf dem Rücken anderer Menschen, ja. Wir haben die Sklaverei abgeschafft. Wir haben den Kolonialismus abgeschafft. Aber wir zwingen mit unserem Konsumverhalten Menschen in ein unwürdiges Leben. Wie ging es euch eigentlich mit dem Lied, das wir gerade gesungen haben? So jemand spricht, ich liebe Gott. Die erste Strophe geht ja noch, die hört sich total theologisch an. So, ja, ich weiß das auch mit meinem Nächsten, lieben wie mich selbst und so weiter und so fort. Aber dann fängt es an, unangenehm zu werden, oder? Wer dieser Erde Güter hat und sieht den Nächsten leiden und macht den Hungrigen nicht satt, will Dürftige nicht kleiden, ist untreu seiner ersten Pflicht. Im Original von Christian Fürchtegott Gellert heißt es sogar, der ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. Wer wartet, bis ihn anzuflehen, ein Bittender erscheinet, nicht eilt, dem Armen beizustehen, der im Verborgenen weinet, nicht gütig forscht, ob's ihm gebricht, der liebt auch seinen Nächsten nicht. Und so weiter und so fort. Das ist harter Tobak. Und es tut mir weh, wenn ich dieses Gericht über mich und meinen Lebensstil ausspreche. Ein unbarmherziges Gericht wird über den ergehen, der nicht barmherzig ist, der nicht die rettet, die ihn flehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es da einen leichten Ausweg gibt, einen Dreh, einen Kniff, einen Lichtblick. Habe ich Reicher, der ich an meinen Verhaltensweisen festhalte, einen solchen Lichtblick verdient? Ich habe Mose und die Propheten. Die sagen, ich soll den Fremdling nicht unterdrücken. Ich habe Mose und die Propheten und die sagen, Gott liebt Gerechtigkeit. Für viele der angesprochenen Ungerechtigkeiten kann ich ja gar nichts, könnte ich jetzt sagen. Das sind gesellschaftliche Strukturen, da sind die drin verankert und ich bin, du bist, wir sind der Souverän dieses Staates. Das ist eine Besonderheit. Wir leben in einer Demokratie. Wir dürfen mitgestalten. Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, diese Gesellschaft zu verändern, wenn wir erkannt haben, was nötig ist. Gerechtigkeit, das ist eine Frage zwischen uns reichen Deutschen und dem armen globalen Süden. Gerechtigkeit ist aber auch eine Frage zwischen uns heute und den kommenden Generationen. Wir sind gerade in der ersten Hitzewelle dieses Sommers. Mitte Juni, ziemlich zeitig eigentlich. Wir wissen es und wir arbeiten weiter daran, diesen Planeten unbewohnbar zu machen. Den wahren Preis für Diesel und Benzin zahlen wir nicht an der Tankstelle, sondern den zahlen unsere Kinder und Kindeskinder in den kommenden Jahrzehnten. Und die Bewohner der Seychellen schon jetzt. Den Preis für unser Fleischessen zahlen wir nicht an der Supermarktkasse oder an der Metzgerstheke oder gar mit unserem eigenen Fettwerten. Nein, den wahren Preis für unser Fleischessen zahlen unsere Kinder und Kindeskinder in den kommenden Jahrzehnten und die Bewohner der Seychellen schon jetzt. Unser Reichtum, meiner und deiner, macht diesen Planeten unbewohnbar. Aber auch im ganz Kleinen, vor unserer Haustür. Was ist mit dem Bettler in der S-Bahn? Was ist mit dem alten Schulfreund, der mittlerweile drogenabhängig ist und auf der falschen Spur? Was ist mit... Ihr alle habt jemanden im Kopf, nachdem ihr euch fragt. Ihr Lieben, ich habe Mose und die Propheten und mir wird Himmelangst und Bange, weil ich ja auf sie hören will und merke, dass ich diesen Ansprüchen niemals gerecht werden kann. Was soll ich tun? Wir Christen haben mehr als nur Mose und die Propheten. Wir haben den einen, der von den Toten wiedergekommen ist. Nicht Lazarus, Christus. Das macht den Anspruch an mein Leben nicht geringer, im Gegenteil. Das macht mein Versagen nicht geringer, im Gegenteil. Aber es macht mir Hoffnung, dass mein Versagen nicht das letzte Wort über mein Leben haben wird. So wie wir es im Lesungstext heute schon gehört haben. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Nicht aus Furcht sind wir aufgerufen zu handeln. Aus Liebe sind wir aufgerufen zu handeln. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.